Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich begrüße euch, liebe Geschwister, und ja, hoffe, dass dadurch auch der nicht ganz leichte Text aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 12 bis 14, ein bisschen hoffentlich verständlicher wird. Besonders das Kapitel 14 ist mit vielen Knacknüssen verbunden. Ich habe das schon immer wieder gesamt durchgelesen, versucht, den Text in seinem logischen Zusammenhang zu verstehen, und ich denke, vieles wird auch klarer, aber auch das ist schlussendlich begrenzt, dass wir sagen müssen, die letzte Weisheit haben wir noch nicht, wie das Viktor auch einleitend gesagt hat. Ja, wir wünschen uns da manchmal noch mehr Erkenntnis, aber Paulus sagt ja in Kapitel 13 auch, die Erkenntnis ist Stückwerk. Wichtig ist hier, dass wir den Zusammenhang sehen, auch den geschichtlichen Zusammenhang, dass wir den Zusammenhang in Korinth betrachten. Und das ist oft, wird nicht gemacht oder zu wenig gemacht oder gar nicht gemacht. Und deswegen meine ich, dass der Text auch oft falsch verstanden oder angewandt wird, weil eben diese Problematik nicht beachtet wird. Und manchmal sage ich ja, manche Texte bei Paulus sind nicht verständlich für uns, nicht gut verständlich, andere sind missverständlich. Frage ist, was ist schlimmer? Und mir scheint, wenn sie missverständlich sind für uns, dann ist manchmal schon noch schlimmer. Wenn sie einfach nicht verständlich sind, dann verstehen wir sie einfach nicht. Aber wenn sie dann falsch verstanden werden, dann werden sie auch falsch gelebt. Und das hat manchmal sehr unheilsame Auswirkungen, wie wir ja auch vielerorts betrachten können. Ja, also wichtig ist hier zu sehen, dass Paulus reagiert auf ein Problem in Korinth. Paulus schreibt manchmal ausdrückliche Lehrbriefe wie den Römerbrief, wo er lehrt, nicht unbedingt von der Situation in der Gemeinde ausgeht. Und dann schreibt Paulus ein Mannschreiben wie den 1. Korintherbrief, wo er reagiert auf Probleme in der Gemeinde. Und Paulus antwortet hier, das heißt, in Korinth gab es Probleme in dieser Hinsicht. Und Viktor hat ja einleitend schon gelesen, und dort im Zusammenhang sagt Paulus auch noch das, was beachtet werden muss. Paulus sagt: Ich danke Gott, dass ihr keinerlei Mangel an Gnadengaben habt. Das war nicht ein Problem. Paulus will nicht sagen, also ihr müsst jetzt noch das Zungenreden haben, nicht? Was noch fehlt. Nein, er sagt, ihr habt keinerlei Mangel an Gnadengabe, das ist Gabe Gottes, aber das falsche Denken darüber, wie die anzuwenden sind, das musste Paulus korrigieren. Und das ist das Thema hier. Ich danke Gott, dass ihr keinerlei Mangel habt. Das ist übrigens mit der Erkenntnis genauso. Und mit der Rede, mit der Weisheit. Die Korinther rühmten sich ihrer Weisheit. Paulus will von Anfang an darauf hinweisen, es ist Gottes Gabe. Und auch das war ein Problem, als diese vermeintliche Erkenntnis. Und das hoffe ich ja schon nicht für eure Gemeinde, nicht? Also in dem Sinn wollen wir zufrieden sein, wenn wir etwas weniger Erkenntnis haben, dafür aber geistlich denken. In Korinth hatten sie zu viel Erkenntnis vermeintlich und dachten fleischlich. Sie meinten, sie seien sehr geistlich, aber sie waren fleischlich aus der Sicht des Paulus. Ich möchte jetzt im ersten Teil heute, ja bis etwa 6 Uhr, über das Kapitel 12 im 1. Korintherbrief reden und nachher ab 7 Uhr dann über das Kapitel 14, zumindest über die erste Hälfte des Kapitels 14. Und ich möchte jetzt schon versuchen, die Grundlage dafür zu legen. Ich lese die ersten 11 Verse aus dem Kapitel 12 im 1. Korintherbrief. 1. Korinther 12, 1 bis 11. Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder oder Geschwister, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Also da fehlte Erkenntnis. Ihr wisst, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehörtet, zu den stummen, stimmlosen Götzenbildern hingezogen, ja fortgerissen wurdet. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt Fluch über Jesus. Und niemand kann sagen, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Es gibt Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Herr, Geist. Es gibt Verschiedenarten von Diensten, es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allem bewirkt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung oder prophetisches Reden, einem anderen aber Beurteilung oder Unterscheidung der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen Übersetzung der Sprachen. Dies alles wirkt ein und derselbe Geist. Und er teilt jedem besonders aus, wie er will. Oder wie er beschließt, so können wir auch übersetzen. Er fragt uns also nicht, ob wir diese Gabe haben wollen oder nicht, aber er weiß, was wir brauchen. Also Paulus beginnt hier, wie immer im ersten Korintherbrief oder in der Regel zumindest nach einem neuen Abschnitt, wenn ein neues Thema angesprochen wird, was aber das und das und das betrifft. Das heißt, Paulus behandelt hier eine neue Thematik in den Kapitel 12 bis 14, und zwar eine Thematik, die in Korinth ein Problem war. Und dann sagt Paulus, was die geistlichen Gaben betrifft. Das Thema ist also Geistesgaben. Genau übersetzt heißt etwa die geistlichen Dinge. Und das gleiche Wort erscheint in Kapitel 14, 1 noch einmal und Paulus knüpft da wieder an. Paulus selbst spricht dann nachher immer wie schon in der Einleitung von Gnadengaben. Was ist der Unterschied? Ist doch das Gleiche. Geistesgaben und Gnadengaben. Gnadengaben heißt griechisch Charismata. Das tönt nach charismatisch. Ist auch verwandt natürlich. Aber Paulus verwendet seinerseits das Wort Gnadengaben, nicht Geistesgaben. Und so meine ich, dass Paulus hier an die Korinther anknüpft. Das heißt also, Kapitel 12, 1 und 14, 1 zeigt, dass Paulus von der Situation in Korinth ausgeht. Und das heißt umgekehrt, dass die Korinther diesen Begriff verwendet haben, dieses Wort Geistesgaben. Und zwar offenbar so, dass sie gesagt haben, wenn wir sagen heute, in Zungen reden, dann sind wir besonders geistlich, wenn wir in Zungen reden. Und Paulus sagt hier am Schluss von Kapitel 14, wenn jemand meint, auch wieder so eine typische Aussage für den ersten Korintherbrief, wenn jemand meint, geistlicher zu sein, der wisse, dass das, was ich euch schreibe, Gebot des Herrn ist. Also wer wirklich geistlich ist, der ordnet sich dem Wort Gottes unter. Nicht im Gegensatz zu Einzelnen in Korinth oder vielleicht auch einigen, die meinten, sie seien so voll Geistes, sie hätten die Erkenntnis und so weiter. Sie bräuchten das alles gar nicht so genau zu nehmen, nicht mit den Buchstaben. Das kennen wir auch aus unserer Zeit, dass Menschen scheinbar so voll Geistes sind, dass sie das mit den Buchstaben gar nicht so genau nehmen wollen. Aber wer wirklich geistlich ist, der ordnet sich dem Wort Gottes unter. Und Paulus sagt schon in Kapitel 3, ab Vers 1 bis 3, ich kann nicht zu euch reden als zu Geistlichen, die ihr eigentlich schon sein solltet, sondern ich muss zu euch reden als zu fleischlichen Menschen. Ja, was ist das mit den Gnadengaben? Charismata, damit wir das Wort auch mal gehört haben. Nun, Paulus sagt, ein Herr, viele Gnadengaben. Die Einheit wird im Kapitel 12 besonders stark betont, in diesem Abschnitt. Paulus spricht Gnadengaben an, die in Korinth ein Thema waren, die besonders betont wurden, und zwar als vermeintlicher Ausdruck einer besonderen Geistlichkeit. Und deswegen verwundert das auch nicht, dass Paulus hier zum Beispiel Krankenheilungen und so weiter, prophetisches Reden oder Erkenntnis, Wort, Weisheit anspricht, weil das die Themen waren, die in Korinth besonders hervorgehoben wurden. Das sind die geistlichen Dinge. Und wenn wir die besitzen, dann sind wir geistlicher als die anderen. Ich habe diese Erkenntnis, ich bin geistlicher als der Peter, weil er das noch nicht erkannt hat. Das war die falsche Sicht. Paulus betont die Einheit und dass Gott, der dreieinige Gott, die Quelle der Gaben ist. Sehr interessant, dass Paulus hier in den Versen 4 bis 6 die Dreieinigkeit Gottes erwähnt. Gott existiert in drei Personen, sagen wir, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, mit verschiedenen Aufgaben, und trotzdem existiert eine Einheit, besteht die Einheit. Und so soll es auch in der Gemeinde sein. Wir sind vielfältig, mit vielfältigen Gaben, aber jeder dient. Jeder ist dazu da, den anderen zu dienen. Das soll zur Erbauung der ganzen Gemeinde geschehen. Das wird besonders in Kapitel 14 betont, immer wieder. Vielleicht hat man ja in der Zwischenzeit heute Zeit, das Kapitel 14 durchzulesen oder nachher heute Abend noch, wie oft dort betont wird, das soll zur Erbauung geschehen, zur Erbauung der ganzen Gemeinde. Wenn wir zusammenkommen, dann sollen alle erbaut werden, nicht hier der für sich, das Sprachenreden und so weiter. Das ist, was besonders stark betont wird. Was sind Gnadengaben? Nun, das Wort Charisma im Griechischen ist abgeleitet von Charis, heißt Gnade. Und das heißt nichts anderes als das Ergebnis der Gnade. Das, was die Gnade Gottes in meinem und deinem Leben, im Leben der Gemeinde bewirkt. Das ist zuerst die Rechtfertigung, die Sündenvergebung. Römer 5, 16. Das ist das ewige Leben. Römer 6, 23. Und dann hier sind Dienstfähigkeiten gemeint. Also Fähigkeiten, die wir bekommen haben zum Dienen. Und dazu gehört mein ganzes Leben. Ich bin der Überzeugung, dass wir hier auch nicht trennen können zwischen überirdischen und oder übernatürlichen, natürlichen Fähigkeiten. Paulus spricht hier die vermeintlich übernatürlichen Fähigkeiten an, weil sie eben Korinth so hochgehoben wurden. Aber die natürlichen Fähigkeiten gehören auch dazu. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, hat er sie wahrscheinlich schon seit der Kindheit so mitbekommen. Aber diese Gaben können wir nur dann richtig zum Dienst, zur Erbauung einsetzen, wenn wir uns dem Geist Gottes und dem Wort Gottes unterordnen. Das ist neu und das kommt mit der Bekehrung, mit der Wiedergeburt dazu. Natürlich kann der Geist Gottes uns zusätzliche Fähigkeiten geben, die wir vorher nicht so erkannt haben, vielleicht auch nicht hatten, wenn ich eine neue Aufgabe bekommen habe. Das kann sein. Aber normalerweise, sage ich mal, normalerweise sind das Fähigkeiten, die wir von der Geburt an mitbekommen haben, weil Gott ja schon vor der Geburt einen Plan mit meinem Leben hatte und weil er wusste, wie er mich befähigen soll. Mein Verstand, mein Denken gehört dazu. Aber ich muss durch den Heiligen Geist, indem ich mich dem Wort Gottes unterordne, lernen, richtig zu denken, sodass ich mit meinem Denken dienen kann. Und das Reden hängt ja sehr eng mit dem Denken zusammen. Wie ich denke, so rede ich normalerweise. Kommen dann nachher noch darauf zurück. Eben das Zungenreden. Vielleicht ist das ein Reden ohne Denken. Aber normalerweise denken wir und dann reden wir. Also, das ist, was Paulus hier betont. Nun schauen wir uns die Verse 1 bis 3 nochmals an. Paulus sagt, ich möchte nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Vers 2, ihr wisst. Vers 3, ich lasse euch wissen. Was? Was wisst ihr? Nun, die Korinther wissen, was früher war, als sie noch Heiden waren. Und das ist der entscheidende Punkt, der hier zu beachten ist. Paulus korrigiert, langsam, allmählich, aber er korrigiert sehr entscheidend die Korinther. Er sagt, ihr wisst, wie ihr früher zu den stummen Götzenbildern hingerissen wurdet. Was ist damit gemeint? Nun, stumm heißt auf Griechisch wörtlich stimmlos. Warum ist das wichtig? Kapitel 14, Vers 10, sagt Paulus, nichts ist stimmlos. Aber was bringt die Stimme, wenn ich die Bedeutung der Stimme nicht verstehe? Wenn ich draufschlage, sage ich, gibt es eine Stimme, aber ich weiß nicht, was das soll. Warum betont Paulus das hier? Die Götzen haben keine vernünftige Sprache. Sie sprechen nicht so, dass wir verstehen. Gott ist anders. Der Gott, der unser Ohr gemacht hat, der unseren Mund gemacht hat, der ist anders. Der hat auch unsere Sprache gemacht. Er spricht auch. Er spricht verständlich. Das will Paulus sagen. Das Zungenreden Korinth war ein unverständiges Sprechen. Und das erinnert an die Zeit, bevor diese Leute Christ wurden. Was war damals? Ich meine, dass manche von denen in die Mysterienkulte gegangen sind. Dort hat man Zungen gesprochen. Mysterienkult, das ist ein Geheimkult. Mysterion heißt auf Griechisch geheim. Und die gab es damals besonders in Korinth, der Dionysos-Kult, das ist der Kult des Rausches. Dionysos oder Bacchus, der Gott des Weines, da hat man viel Wein getrunken. Den kann man im Museum von Israel von Ephesus heute sehen, den Bacchus-Gott mit den Weinreben daneben. Und der wurde im Dionysos-Kult verehrt. In Korinth waren ursprünglich nur die Frauen zugelassen. Und die haben sich in einen Rausch versetzt und haben in Zungen gesprochen, haben sich Kopftuch enthüllt, haben sich zum Teil sogar nackt ausgezogen und prophetisch geredet und in Zungen, in einem Rauschzustand. Und sie meinten, sie seien besonders voll des Geistes. Paulus sagt, ihr wisst, wie ihr früher zu den stimmlosen Götzenbildern hingezogen wurdet. Es gibt übrigens einen Ausspruch über, wer heißt Paris, heißt die Göttin, tönt eigentlich genauso. Die Paris, die Göttin, die zieht mich hin. Das ist der Unterschied zwischen dem Heiligen Geist und der Götzendienst oder die Magie, können wir auch sagen. In der Magie wird der Verstand ausgeschaltet. Da wird man mitgerissen innerlich. Da hat man nicht mehr freien Willen. Gottes Geist schaltet meinen Verstand ein, dass ich richtig denken kann. Er leuchtet mir, er hilft mir, aufgrund der Bibel richtig zu denken, aber schaltet mein Denken nicht aus. Also manchmal hat man heute den Eindruck, je mehr, weniger man denkt, desto geistlicher ist man, ne? Aber unser Denken soll durch den Heiligen Geist und durch das Wort Gottes gereinigt werden, aber nicht ausgeschaltet werden. Und das war das Problem in den Mysterienkulten, dass das Denken ausgeschaltet wurde. Also ein Trancezustand, Rauschzustand versetzte man sich. Und dort hieß es, nichts für Sünde zu halten, das ist das höchste Gebot in diesem Geheimkulten. Paulus sagt also, so war das früher bei euch, aber jetzt soll es anders sein. Und da knüpft Paulus auch mit Kapitel 14 an, Vers 23 sagt er zum Beispiel, wenn ihr alle in Zungen reden würdet, ich werde nachher noch erklären, was das ist, Zungen reden. Ich sage das jetzt einfach mal so, wie es die Korinther gepflichtet haben. Und es würde ein Unkundiger oder ein Ungläubiger hereinkommen, er würde meinen, ihr seid alle von Sinnen. Dort steht ein Wort, heißt Meinomai, ist verwandt mit Mantik. Und Einzelne wissen vielleicht, was Mantik ist. Das heißt, dort versetzt man sich in einen Rauschzustand. Mit anderen Worten, er würde meinen, er sei in einem Geheimkult, Mysterienkult gelandet. Also kein Unterschied mehr eigentlich. Und das ist nicht das, was Paulus anstrebt. Paulus geht hier weiter und sagt, er kann sagen, Fluch über Jesus, ob jetzt, also Leute, die den Geist Gottes nicht haben, ob das in Korinth gemacht wurde, das wissen wir nicht, aber die Gefahr bestand. Und was leider ja auch immer wieder bezeugt wird heute, wenn Leute in Zungen reden, dass plötzlich dann jemand sagt, der diese Sprache versteht, halt, du fluchst Jesus. Hat man schon immer wieder gehört. Es geschieht leider immer wieder. Paulus warnt und sagt, niemand kann Herr Jesus sagen, außer im Heiligen Geist. Natürlich kann man Herr Jesus sagen. Jesus sagt, es werden viele kommen und sagen, Herr, Herr, wir haben doch Dämonen ausgetrieben, prophetisch geredet und der Herr wird sagen, was? Genau, nie habe ich euch gekannt. Also Herr, Herr, kann man schon sagen. Warum sagt Paulus denn, niemand kann sagen, Herr Jesus oder Herr ist Jesus, außer durch den Heiligen Geist? Nun, Philipper 2 lesen wir, wenn Jesus wiederkommt, wird sich jedes Knie beugen und bekennen, Jesus ist Herr. Aber im Leben uns Jesus als Herrn zu unterordnen, können wir nur durch den Heiligen Geist. Das auch umsetzen. Und dann ist Jesus unser Herr, wenn wir das auch umsetzen. Nochmals, Gnadengaben sind Fähigkeiten, ich sage Dienstfähigkeiten, die wir empfangen haben zum Dienen in der Gemeinde. Das können natürliche Begabungen sein, die der Heilige Geist dann braucht, wenn wir Christen geworden sind, wenn wir wiedergeboren sind durch den Heiligen Geist. Natürlich können das auch zusätzliche Befähigungen sein, die wir als Christen empfangen. Aber ich glaube, dass die Bibel dort nicht unterscheidet, weil ja unser ganzes Leben übernatürlich ist. Und ich als Person eine Gabe für die Gemeinde bin, mit dem, was Gott mir geschenkt hat. Also wenn jetzt jemand sagt, ich habe keine Gnadengaben, dann täuscht ihr euch ganz. Denn ich als Person bin eine Gabe für die Gemeinde, mit meinem Denken, mit meinem Können. Es kann gar nicht sein, dass jemand keine Gnadengabe hat. Frage ist nur, wie kann ich damit dienen? Das war das Problem in Korinth. Wie kann ich mit dem, was Gott mir geschenkt hat, als Dienstfähigkeit dienen? Und Paulus sagt, ein Geist, viele Gnadengabe, ein Herr, viele Dienste. Ein Gott, viele Wirkungen. Und Vers 7, jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Die Offenbarung des Geistes, das sind hier Geistesgaben oder Gnadengaben, was der Geist uns zuteilt, damit wir eben dementsprechend dienen. Und dann kommen ab Vers 8 einige Beschreibungen von Gnadengaben, die ich im Einzelnen nicht alle hier jetzt ausführlich beschreiben kann oder erklären kann, aber ich möchte kurz darauf eingehen. Sagt, denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben. Das sind Begriffe, die in Kapitel 1 schon erwähnt werden. Nicht? Wort heißt Logos, bezeichnet auch die Redekunst. Und in Korinth spielte die Redekunst eine große Rolle. Also, das war philosophisches Denken. Je besser man die Rhetorik, das heißt die Redekunst gelernt hat, desto besser kann man Leute überzeugen. Das spielte in Korinth eine große Rolle und desto mehr kann man verdienen mit seiner Redekunst. Und Paulus sagt, er ist nach Korinth gekommen, nicht in großer Überzeugungskunst, sondern durch die Kraft des Geistes, Kapitel 2. Das war Paulus sehr wichtig, dass er den philosophisch denkenden Korinthern anders begegnet, nämlich mit dem Wort vom Kreuz. Das Wort vom Kreuz ist den Griechen eine Torheit, aber Gottes Weisheit. Paulus wollte also von sich auf Gott weisen, der alles schenkt. Und das ist hier auch wichtig. Paulus dankt Gott für diese Gabe der Weisheit und des Wortes, aber er weist darauf hin, dass es der einige Geist ist, der uns dies schenkt. Und das heißt, diese Gaben sollten nicht spalten in der Gemeinde, sondern zusammenführen, indem man eben damit dient. Das Wort der Erkenntnis weiter. Übrigens für Erkenntnis steht hier im Griechischen das zu beachten Gnosis. Das erinnert an eine frühchristliche Irrlehre. Und in diese Richtung ging auch die vermeintliche Erkenntnis der Korinther im Zusammenhang mit dem Götzenopferfleisch. In Kapitel 8 wird das beschrieben. Und wenn Paulus von der wahren Gotteserkenntnis spricht, dann verwendet er insgesamt das Wort Epignosis. Epi heißt eigentlich darauf, heißt genaue Erkenntnis. Das ist was ganz anderes. Die genaue Gotteserkenntnis, die geht Hand in Hand mit der Liebe, weil Gott ja Liebe ist. Dann erkennen wir Gott in seiner Liebe und dann lieben wir. Und das wird morgen in der Predigt noch ein Thema sein. Die Liebe ist die größte. Dazu gehört die wahre Gotteserkenntnis. Hier geht es um die Sicht mancher Dinge, wie zum Beispiel, welche Erkenntnis der Einzelne hat in Bezug auf das Götzenopferfleisch. Und da gab es Leute in Korinth, die meinten, ich habe die Erkenntnis, dass das Götzenopferfleisch nichts ist, ja, dass die Götzen nichts sind, also kann ich das Fleisch essen, ich kann auch in den heidnischen Tempel gehen, weil ja für mich diese Gottheiten gar nicht existieren, aber sie nahmen nicht Rücksicht auf den Bruder oder die Schwester, die damit Probleme hatten. Und das war ein großes Problem. Und für Paulus kommt da schon gar nicht in Frage, dass man in einen heidnischen Tempel geht zu einem Fest. Da gibt es ganz klar Grenzen für Paulus. Ja gut, also gehen wir weiter. Ich kann jetzt, wie gesagt, nicht all diese einzelnen Gaben besprechen, aber das ist doch wichtig, dass wir das sehen. Einem anderen heißt Glauben, demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen, in dem einen Geist, einen anderen aber Wunderwirkungen. Dazu vielleicht nur ganz kurz, Gnadengaben der Heilungen. Frage ist, kann das auch der Arzt sein? Oder sind das überirdische Wunderheilungen gemeint? Und ich meine, beides kann sein. Beides eine Gabe Gottes. Wichtig ist, dass Jesus schlussendlich heilt. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Problem. Die einen laufen heute von einem Wunderheiler zum anderen und die anderen glauben mehr an den Arzt als an Gott, dass er heilt, scheint mir. Das heißt, wenn sie krank sind, vergessen sie zu beten, sie vergessen Gott zu vertrauen, sie haben nur Angst und laufen sofort zum Arzt und der muss dann die Wunder tun. Ne? Der Arzt ist nur ein Mensch. Er kann denken, er hat sein Denken von Gott bekommen, er kann uns vielleicht helfen, aber schlussendlich geht es darum, dass Gott der eigentliche Arzt ist. Ob er jetzt so hilft oder eben so. Das können wir dann schlussendlich ihm überlassen. Aber ich glaube, insofern können wir durchaus mit Überzeugung sagen, auch der Arzt kann eine Gabe Gottes sein, der uns dienen soll und kann und soll. Aber dann zum Eigentlichen heißt hier, dann aber Unterscheidung der Geister. Nun, was sind Unterscheidungen der Geister? Hier heißt es erstmal das prophetische Reden oder Weissagung. Weissagung ist ein bisschen missverständlich, weil wir denken dann immer von Zukunftsvorhersagen. Im Griechischen heißt es prophetische Reden, heißt Gottes Wort verkündigen und auslegen und anwenden, so dass es heute auch zur Anwendung kommt. Und dann heißt dann Unterscheidung der Geister. Das gleiche Wort Unterscheidung, das erscheint noch als ein verwandtes Wort auf jeden Fall in Kapitel 14, wo es heißt, die prophetische Rede soll beurteilt werden. Das heißt, das Wort kann auch heißen Beurteilung der Geister. Und wenn Paulus in diesem Zusammenhang von Geister spricht, dann meint er die menschlichen Geister oder die Geistesäußerungen. Denn dort sagt er in Kapitel 14, 29, die Geister der Propheten sind den Propheten unterordnet. Nicht umgekehrt. Nicht der Geist, welcher auch immer das ist, herrscht über mich, der Geist Gottes natürlich schon, sondern es umgekehrt. Und insofern meine ich, dass Paulus hier meint, die Beurteilung der Geistesäußerungen, das prophetische Reden muss beurteilt werden. Und das ist auch eine Gabe an bestimmte Leute. Und dann heißt, durch den einen Geist und dann einem anderen verschiedene Arten von Sprachen. Einem anderen Übersetzung von Sprachen. Zungenreden. Was ist Zungenreden? Kann man in Zungen reden? Kann man nicht. Können doch Einzelne oder manche. Nein, in Zungen reden kann man nicht. Man kann mit der Zunge reden und man kann in Sprachen reden. Aber nicht in Zungen. Denkt, das ist ein Missverständnis. Das griechische Wort Glossa. Daher abgeleitet Glossolalie, Zungenreden. Heißt Zunge oder Sprache. Wie im Englischen, im Französischen oder Spanischen ist das gleiche Wort für Zunge oder Sprache. Das muss man wissen. Das heißt, Paulus spricht hier von verschiedenen Arten von Sprachen. Familien von Sprachen. Gene heißt es. Genealogie zum Beispiel. Genea, Geschlecht. Geschlechter von Sprachen. Sind also verschiedene Sprachen gemeint. Und in Kapitel 14 werden wir noch sehen, dass wir genau hinschauen müssen, wo spricht Paulus von einer fremdartigen Sprache und wo spricht er von verschiedenen Sprachen. Ist leider nur die Elberfelder Bibel, muss man diesen Punkt sagen. Manche Punkte ist die Elberfelder Bibel vielleicht nicht besser als andere, aber an diesem Punkt ist nur die Elberfelder Bibel, die diese Unterscheidung konsequent auch macht. Die Unterscheidung zwischen Mehrzahl und Singular, Sprache, Sprachen. Luther spricht von mancherlei Zungenreden oder aber. Ich habe gehört, dass das Wort Zunge zur Zeit von Martin Luther gebraucht wurde, auch im Sinn von Sprache. Auch das muss man wissen, wenn man die Lutherbibel liest. Zunge hier gleich Sprache. Und ich meine, es gibt nur eine Stelle in diesen ganzen Kapiteln, wo Paulus das von der Zunge spricht. Kapitel 12, Vers 10, glaube ich, ist es, durch meine Zunge, sagt er dort, oder durch meine Sprache, beides möglich. Aber dort meint er wohl die Zunge als Glied, mit der ich rede. Heißt also, nochmals, wir können nicht in Zungen reden, wir können mit der Zunge reden und wir können in Sprachen reden. Hier sind also verschiedene Sprachen gemeint, Frage ist, sind das menschliche Sprachen oder sind das göttliche Sprachen? Das ist die schwierige Frage. Und Paulus sagt, das ist es leider nicht, aber sagt, Sprachen werden aufhören, Kapitel 13. Das heißt, Engelsprachen können es wohl nicht gewesen sein. Sprachen werden aufhören. Diese Sprachen, von denen hier die Rede ist. Also sind es wohl doch irgendwie Menschensprachen, ne? Obwohl Paulus dann sagt, Kapitel 13, Vers 1, wenn ich in den Sprachen der Menschen und sogar in den Sprachen der Engel reden könnte, es ist möglich, dass er damit an die Situation der Korinther anknüpft und sagt, ich hätte die Liebe nicht, ich wäre wertlos. In den Mysterienkulten, Geheimkulten, von denen ich vorgesprochen habe, war es so, dass sie meinten, in göttlichen Sprachen zu reden, wenn sie so in einem Rauschzustand waren. Meinten sie, in einer göttlichen Sprache zu reden, und wenn ich in einer göttlichen Sprache rede, dann ist klar, dass Gottes Geist mich besonders erfüllt. Das ist ja ein Zeichen dafür, was Herr Paulus ganz anders sieht. Also wenn es dann wirklich so gewesen wäre, aber der Geist Gottes macht ganz sicher keinen Blödsinn. Und nochmals ist zu beachten, dass Paulus hier von Dienstfähigkeiten spricht. Das heißt von Gaben, die der Gemeinde dienen sollen. Das ist auch nachher zu beachten, Kapitel 14, wo Paulus sagt, wer in einer fremdartigen Sprache spricht, erbaut sich selbst. Die Kommentare sind da manchmal auch so ein bisschen widersprüchlich, haben Probleme damit. Ich sage einerseits, Zungenreden sei eine Gabe der Selbsterbauung. Auf der anderen Seite ist ganz klar vom Kontext her, es geht um Dienstfähigkeiten. Und die hat man nicht, um sich selbst zu erbauen, sondern um die Gemeinde zu erbauen. Dann wird man auch selbst erbaut. Aber es wäre die einzige Stelle bei Paulus, wo er davon spricht, dass sich jemand selbst erbaut, ohne dass er die ganze Gemeinde erbaut. Das ist das Ziel, dass die Gemeinde erbaut wird. Und ich werde dann noch darauf zurückkommen, so Gott Gnade schenkt, dann nachher nach 7 Uhr, wie das dann im Kontext zu verstehen ist. Aber damit tut man sich allgemein sehr schwer. Paulus sagt also, es gibt verschiedene Arten von Sprachen und wie das funktioniert, das sehen wir in Apostelgeschichte 2. Wo die Apostel so sprachen, dass jeder die Botschaft in ihrer Sprache verstand. Nun können wir noch überlegen, war das ein Sprachwunder oder ein Hörwunder? Das heißt, haben die vielleicht Hebräisch gesprochen und die eine verstand Griechisch, der andere Arabisch und der andere Persisch, weiß nicht was? Oder hat Petrus Arabisch gesprochen und Johannes Griechisch und so weiter? Egal, spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass sie verstanden haben. Und dann sagt Paulus, und da gibt es noch die Gabe der Übersetzung. Hier bei mir steht in der Elberfelder Bibel Auslegung. Bin ich so ganz glücklich damit, deswegen habe ich es anders gesagt. Ist egal. Ist auch eine Frage des Verständnisses des Textes. Da steht im Griechischen die Hermeneuo. Wir hatten hermeneutische Fragen behandelt, nicht ist abgeleitet von daher. Das heißt, interpretieren, übersetzen. Die steht hier drin und die heißt hindurch zu einer anderen Sprache. Heißt, von was der Heinrich jetzt macht, während ich hier rede, übersetzt er, dolmetscht er, legt Sprachen aus. Das macht er. Also er hat die Gabe. Ist wunderbar, he? Dass die Gemeinde diese Gabe hat. Also das ist hier gemeint. Die Sprachen, die gesprochen werden, die sollen übersetzt werden, damit alle verstehen. Und man kann sich gut vorstellen, dass in Korinth verschiedene Leute zusammen waren. Die allgemeine Sprache, die allgemein verständlich war damals nicht Englisch, sondern Griechisch. Aber da gab es auch die Barbaren, von denen Paulus in Kapitel 14 spricht. Die Sprachen verstanden eben kein Griechisch. Nun sagt Paulus mit Vers 11, dies aber bewirkt ein und derselbe Geist. Vorher hat er gesagt, der eine Geist, derselbe Geist, der eine Geist, derselbe Geist. Nun sagt er, ein und derselbe Geist, der die Einheit bewirkt des Leibes Christi. Der schenkt diese Gaben. Er teilt sie aus, wie er will. Du hast die Gabe des Sprachenredens, du die Gabe der Übersetzung, du die Gabe der prophetischen Rede, du die Gabe des Lehrens, du die Gabe des diakonischen Dienstes. Es ist der gleiche Geist. Die Gaben sind alle gleich wichtig. Die stehen auf der gleichen geistlichen Skala, Stufe. Kann ich sagen, ja, der Prediger kann stärker evangelistisch predigen, ist eine ganze Stufe höher. Es geht nicht. Und hier heißt, der Geist teilt aus, wie er beschließt. Mich noch nie gefragt. Frage ist, wie ist das dann zu verstehen? Trachtet nach den höheren Gaben, nach den größeren, heißt wörtlich. Vers 31 im gleichen Kapitel. Wollen wir gleich noch überlegen, wenn der Geist zuteilt. Dann kommen wir zum nächsten Kapitel. Ich werde das jetzt nicht ganz lesen. Vers 12 bis 31, werde nur ein paar Auszüge daraus nehmen, damit wir rechtzeitig zum Schluss kommen. Vers 12, 13, denn wie der Leib einer ist, ein einziger, mein Leib, und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes, obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Und wenn Paulus hier vom Christus spricht, meint er Christus als Haupt und wir als Leib, als Gemeinde, eine Einheit. Interessant. Denn in einem Geist oder durch einen Geist sind wir alle in einen Leib hineingetaucht worden. So könnten wir wörtlich übersetzen. Sei es Juden oder Griechen, Sklaven oder frei, und sind alle mit einem Leib Geist getränkt worden. Das heißt, wir bilden jetzt den einen Leib und haben verschiedene Gaben. Ich kann nicht sagen, ja, wenn ich jetzt mir den Finger da abgebrochen habe, ja, das war ja nur der kleine Finger, der hilft mir eh nichts. Also kein Problem. Ist tragisch. Oder wenn meine Hand das will und die andere Hand das, oder mein Mund will das und die Ohren wollen das. Geht nicht gut. Muss alles zusammenwirken. Wenn ich hier was sage mit dem Mund und verzeige mit den Händen, dann sollte es nicht das Gegenteil zum Ausdruck bringen. Ne? Ich sage etwas und zeige das Gegenteil. Denken die, ein bisschen doof. Das geht nicht. Also alle Glieder müssen das unterstützen, was ich hier jetzt sage, hoffentlich. Dass verstanden wird. Und so ist mit dem Leib Christi, mit der Gemeinde. Und Paulus sagt nachher, Leib Christi seid ihr. Vers 27. Warum sagt er nicht, sind wir? Alle. Nun, dort heißt es auch nicht, der Leib Christi seid ihr, sondern Leib Christi seid ihr. Das heißt, vor Ort in Korinth bilden sie den Leib Christi. Ihr in Almersbach. Vielleicht gibt es noch andere christliche Gemeinden, ne? Vielleicht auch nur euch. Leib Christi von Almersbach seid ihr. Ihr repräsentiert hier vor Ort den Leib Christi, die Einheit. Und Paulus sagt nun, die Hand kann ich sagen, jo, bin ich die Ohr, also brauche ich nicht. Und hier geht es um zwei Aspekte. Einerseits gab es Leute in Korinth, die dachten, wir haben das Zungenreden, wir brauchen die anderen nicht. Wir sind geistlicher. Ein Problem. Stimmt nicht. Und die anderen dachten, jo, ich hab's nicht, also bin ich nichts wert. Stimmt auch nicht. Beide brauchen einander. Und Gott, Paulus sagt nachher, Vers 18, nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne an ihnen am Leib, wie er wollte. Der Geist fügt ein, wie er will. Gott hat die Glieder bestimmt, wie er wollte. Und nachher, Vers 24, 25, Gott hat den Leib zusammengefügt. Zusammengemischt, kann man übersetzen, wie er wollte. Also wenn du unzufrieden bist mit deinen Gaben und denkst, du solltest bessere haben, dann ist das eigentlich ein Ausdruck von Undankbarkeit dem Schöpfer gegenüber. Wenn du denkst, die haben die besseren Gaben, Paulus ist nicht einverstanden. Paulus sagt, nein, gib's gar nicht. Denn alle sind wichtig, sonst hätte ich ja die gar nicht, wenn die nicht wichtig wäre. Nur noch zum Schluss. Zuerst sagt Paulus, Gott hat eingesetzt, zuerst Apostel, dann Propheten in der Gemeinde. Und hier ist die Gesamtgemeinde gemeint. Und dann sagt er, sind alle, Vers 29, Apostel? Nein. Sind alle Propheten? Nein. Alle Lehrer? Nein. Haben alle Wunderkräfte zum Heilen? Also wörtlich heißt es einfach Kräfte zum Heilen von Gott. Nein. Haben alle Gnadengaben der Heilungen oder also Wunderkräfte, Entschuldigung, kann auch sein, dass damit eben Kräfte sind zum Dämonen austreiben, was immer. Reden alle in Sprachen? Nein. Können alle übersetzen? Nein. Muss ich in Zungen reden, um geistlicher Christ zu sein? Nein. Ja, ist wichtig, das zu wissen, denn manche haben schlechtes Gewissen deswegen. Manche, die so in charismatische Kreise kommen, denken, die sind wirklich geistlicher als ich. Wenn man nicht genau hinschaut. Wenn man genau hinschaut, merkt man, das sind Menschen, die haben Probleme wie du und ich. Meine Schwester hatte mal so eine Mitarbeiterin, in Paraguay war das, die ging so in eine charismatische Gemeinde. Ja, sagt sie, ja, wenn man genau hinschaut, dann haben sie nicht weniger Probleme als wir. Also seien wir ehrlich. Das allein löst die Probleme nicht, im Gegenteil. Nun, dann noch zu diesem letzten schwierigen Vers 31, bevor wir eine Pause machen und dann dort nachher anknüpfen wollen. Weil Kapitel 14 genau dort wieder anknüpft. Nach dem Herzstück, dem hohen Lied der Liebe, dem höheren Weg, den Paulus zeigen will. Eifert aber um die größeren Gnadengaben. Was sind die? Ist das nicht ein Widerspruch in sich selbst? Paulus hat vorher gesagt, die Kleinsten, das sind die Größten. Also eifert nach den Kleinsten. Also gerade nicht Zungenreden, ne? Was vermeintlich so wichtig war in Korinth. Auf der anderen Seite, Gott sagt, der Gott oder der Geist gibt, wie er will, nicht wie ich will. Also warum soll ich noch nach anderen Gnadengaben streben? Noch was. Das Wort eifert kann hier übersetzt werden so, als indikativ, vielleicht ein Fremdwort, das heißt ganz einfach, nicht als Befehl, sondern als Beschreibung, wie es in Korinth war. Ihr eifert nach den größeren Gnadengaben. Und in Kapitel 12, Vers 14 sagt Paulus, da ihr ja Eiferer der Geister seid, Geister im Sinn von Geistesäußerungen, da ihr ja Eiferer seid, trachtet danach, dass alles zur Erbauung dient. Also können wir sagen, sie sind Eiferer. Und Kapitel 13 sagt Paulus, die Liebe eifert nicht. Verstehe nichts mehr. Nun, Kapitel 14 sagt Paulus, folgt, was sagt Paulus? Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Dingen, besonders aber, dass sie prophetisch redet, weil das prophetische Reden verstanden wird und erbaut. Alles, was erbaut wird, erbaut. Paulus sagt dann auch, das prophetische Reden ist größer als das Sprachenreden, das Reden einer fremdartigen Sprache. Warum? Weil es verstanden wird und erbaut. Was ist eine größere Gabe? Eine größere Gabe ist eine, die erbaut. Nicht die aus Egoismus vollzogen wird. In dem Kontext sagt Paulus, Kapitel 13, Vers 13, darüber morgen die Predigt, die Liebe ist die größte unter diesen. Dreimal haben wir das Wort größer, größte. Unbedingt in diesem Zusammenhang zu sehen. Also wenn wir nur Kapitel 12, 31 lesen, dann stolpern wir. Aber es ist unbedingt in diesem Zusammenhang zu sehen. Die Korinther waren Eiferer, aber ohne Liebe. Und Paulus selbst hat in seinem Leben erfahren, was heißt, Eiferer zu sein, ohne die wahre Gotteserkenntnis. Paulus sagt, sie eifern, Römer 10, die Juden, aber ohne wahre Gotteserkenntnis. Und er selbst war früher so ein Eiferer für das Gesetz, hat die Gemeinde Jesu fast zugrunde gerichtet. Ein Eifer ohne Liebe, ohne wahre Gotteserkenntnis macht kaputt. Übrigens, das gleiche Wort Eifer kann auch heißen Eifersucht. Das gleiche Wort im Griechischen. Warum sagt Paulus das nun? Er sagt, ihr dürft eifern, aber nur dann, wenn das mit der Liebe stimmt. Und wenn das mit der Liebe stimmt, dann geht es nicht darum zu zeigen, wer die größere Gabe hat, sondern da geht es um den Dienst. Und deswegen ergänzt Paulus sofort und sagt, ich will euch aber einen übertrefflicheren Weg zeigen. Oder nach dieser Übersetzung, einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Und das ist der Weg der Liebe. Und die Liebe ist nach Galater 5, 22 die erste Frucht des Geistes. Wer also wirklich geistlich ist, der zeigt das mit der Liebe. Und wer liebt, tut nicht groß. Das lesen wir auch in Kapitel 13. Der ist nicht aufgeblasen, sondern er ist demütig und dient. Und damit wollen wir Pause machen mit dem Dienen. Dankeschön.